Chaos Communication Camp 2011. Wir hatten schon mehrere Stunden hier bei Radio Blau. Habt ihr davon hören können, was auf dem Camp so abging. 3500 Leute haben sich dort getroffen auf einer Wiese zwischen Flugzeughangars. Einst wurde da der Dritte Weltkrieg vorbereitet, der zum Glück nicht eingetroffen ist, bei Finofort. Und die Leute sind angereist mit Zelten, Computern und Haufen Sachen im Gepäck, Gedanken. Viele auch aus dem internationalen Ausland. Deswegen der nächste Vortrag hier, wo wir mal reinhören wollen, in Englisch. So, da geht es um das moderne Manifest vom Cyberspace. Wir hören hier direkt mitten rein. Ja.
Encrypted. So, if your computer goes down, the content is still there. Of course, there's also things like Tor, which provides basically untraceable routing, so no one can track you down. So I2P, which is I think also a nice peer-to-peer network where you can again put content. It's more geared toward hidden services actually, so whereas Tor is more about, well, I want to go to the real internet without people knowing who I am. I think P2P is more like, let's leave the real internet behind and let's put everything in an encrypted environment and distribute it. But I think these are workarounds at best. I said it, the infrastructure is not ours. If people think, hey, I don't want this, they just, I don't know, check out what's going on. And if it's not something they know, if it's encrypted, they don't know what's in there. So they say, well, then I'm not going to pass it through. I will just allow you to go to these sites. Yeah. And already many actually public Wi-Fi blocks HTTPS traffic in my experience, which is kind of annoying because that's usually the last escape you have. Yeah, so another thing that's going on is that people are looking to go back to the roots, you know, the good old sneaker net, where you just take data under your arm and walk with it. A recent initiative was, for example, the terabyte dinner device. You have a nice dinner with friends, you all bring a hard disk, you plug it into a machine, you go eat, and when you're done, all the content is synchronized, and you go home and you have, well, whatever your friends were wanting to give you. For example, conferences like these, I mean, there's a shitload of FTP servers here and people are copying it. You get much higher data rates anyway. I mean, if you take a 2 terabyte disk on a plane to, Toronto from here, that's 58 megabyte per second, actually, with a bit of latency, of course, but that's quite awesome. Recently, we've seen the dead drops, where there's just USB sticks in walls. You can go there, put the information on there, and someone else can get it off. Personally, I find it a bit scary, but it's one of the things you can do. And really nice thing that's illustrated by this. I don't know, does anyone recognize it? I know I've been on this transport system, but I don't know what city it is anymore. So. But what they're doing, they put little notes on trams, metros, buses, and they use kinetic energy to keep charge. And whenever two buses or trams or whatever pass each other, they will exchange data. So if you're at one end of the city and line 3 is coming by, you send some data with the tram and it goes to the central station. There's lots of trams there. And, well, someone else at the other end of the city living near line 9, he gets his its message. It's a nice novel way. They're actually building this, so that's, I don't know, I think that's kind of cool. And there's a whole other realm of solutions, one that I personally find really promising. I've got a few examples here of people who just built their own infrastructure with wireless. Left is an example of Freifunk, and right is actually Wireless Belgium. And they started as Wireless Antwerp, so somewhere here under this thing. This is Antwerp. They started with a city, but pretty soon they expanded to Brussels. Before you know, they were all over like the north of Belgium, and we're now even going into the Netherlands. So it's wireless. It was Wireless Antwerp. It's now Wireless Belgium, and pretty soon it's going to be Wireless Luxembourg. I guess, Wireless Benelux, I think, for Belgium, Netherlands, and Luxembourg. And I think that's really a future because these nodes are relatively inexpensive. You can just put them everywhere, and you don't have to put infrastructure there. And mind you, all these nodes are managed by hobbyists. And it really works great. I mean, it uses traditional routing protocols. It's not mesh networking yet, which is another direction. Mesh networking is actually where you drop a node without configuration in the network, and we'll figure out where it is in the network topology. And that's of course a really strong way to grow a network. You just throw away the access points. I'm simplifying here, but you sit, you wait until they find each other, and then you can just route traffic over it. And that's I think even better. I mean, if some links go down, it will heal. So one of the initiatives that's currently going on is the Freedom Box, which is Eben Moglen's project, I think, and they're building these boxes in such a way that everyone, like my mom and my dad or my grandmother, can just put it in her home and read her email, but have encrypted networks. And the idea of this is that it will grow. When more and more people use it, it becomes a stronger infrastructure. Of course, there is a lot of mesh networking going on already, and I think there's quite a few people at the camp who are involved in the battle mesh happenings. I think that's once every year, and they just try out all the mesh networking routing protocols, discovery protocols. And that's really important. Other community-operated initiatives. This is a map of now your topology is, but there with the arrow, that's Barcelona, actually. So this is the coast of Spain, the east coast. And the green lines are connections, nodes, and they're getting, they have a blob there, and this is all with wireless. They've been putting their own fiber in rural areas that have been left behind by the commercial companies because, well, there's not much money there to make. And this is all community-driven. It's peer-to-peer agreements. So if I'm already in guifi.net and someone else wants it to be in there as well, we just make an agreement between us, and that's it. There's no like central committee that has to approve it. Of course, that gives us also a lot of challenges. But there's even more. They have 14,000 nodes now. That's quite impressive, I think. This, I think, is the future of networking, where we just make agreements among ourselves and build things ourselves. One interesting, that I will shortly touch upon is a project that's, I think it's called Grayfi. I couldn't find it back anymore. I read something about it where they just use channel hopping, but with a very broad spectrum. You just scan all the frequencies and, this one is free at the moment. Let's use that. And as soon as you see that someone else is going to use it, you just go off and take another frequency that's available. Also, actually, in the Netherlands, some guys are now working on setting up their own GSM provider because they're kind of fed up with the current providers, the deep packet inspection, the limiting of bandwidth to sites that do not pay to the providers. There's a lot going on in taking back the infrastructure. But my thing is, we're not really talking. I mean, GuifiNet is great, Wireless Belgium is great. There's no talk, no plan to connect all these networks together, which is, I think, quite important for reclaiming cyberspace, basically. One global grassroots network that we can use to communicate. So that's the true internet, many networks interoperating. There's lots of challenges, of course. There's bandwidth. I mean, you can't scale a mesh network really because there's as you get more nodes, the bandwidth increases. The bandwidth demand increases with a higher rate than the bandwidth that's becoming available by adding new nodes. Some solution to that, I think, and I think we really should go there, is leave the idea that information is at one point and we all go there and request it. The information should be everywhere and close to the people who use it. There's some challenges there. There's a lot of work done on that already. Freenet is one. There's a problem. If it's everywhere, how do you know if it's the real information? But yeah, those are things that cryptographic experts are working on, luckily. And there's another thing, bridging the continent. How will we do that? That's kind of difficult, right? Because there's now a whole lot of fiber cables everywhere. Luckily, at this camp, we started the Hackerspace Space Program, Which is, I think, a logical thing to do. I mean, recently I went to on a tour of hackerspaces in the United States, and I ended up in Alabama at Makers Local. And well, they just had this on the whiteboard. They were already planning building rockets. Actually, they are quite near to the center where the United States rockets were mostly designed. But I mean, these guys are thinking about putting satellites in the air, and there's the whole CubeSat movement. There's been radio amateurs that are actually thinking about, actually have been putting relay satellites in orbit as well. And prices for this are not astronomical anymore. I mean, it's within reach of a small group of people to gather this kind of money and just shoot things up the air and play with it and maybe get some reliable. Reliable links there. And I think for me personally that is something we should do, because well, if we don't bridge the continents, if we still have to use the fiber cables that are there, that's not going to work, I think. So I mean, that's a lot. I think that's we have to start small, of course. I'm saying we just launched some satellites. So there's this thing, the Free Network Foundation, who's also really thinking about this. I think Isaac is in the room here. He has the same dream as me. We just met at the conference, actually. But he put down five freedoms, analogous to the five freedoms in free software. And basically the first is that access to the network without tariff. That means if I want access to the network, of course, there's some money involved. Someone has to pay for the electricity and everything. But why should I then also pay 80% of the price just for profits? That doesn't make sense. So doing this ourselves, just hooking up devices in our own power grid, we pay a small amount for the power. But we can hook into the mesh and transmit. The second freedom is to transmit bits from peer to peer without interference, interception, or censorship. Well, that's kind of a no-brainer to me. That we should have that. The second is to determine where one's bits are stored. This is one I think I would be able to discuss about for hours. The final points of this. And the third one is also an important one. Maintain anonymity or be able to present a unique trusted identity. I mean, if you want to be anonymous, it should be possible, but it should also be possible to make sure that the party at the other end really knows it's you. And of course, technologies exist for that. And part of the projects that I presented and part of my dream is that these things are really an integral part of the network instead of add-ons on all the protocols that were designed in a time that everyone trusted each other. And the last one is to basically determine the parties to whom, who you give your bits. That's a tricky one. And that's really difficult to implement, but it gives an idea of the kind of the kind of things we have to think about, in my opinion, when we are going to just redesign the internet. Basically, let's be ambitious here. I say we should start small, of course. I'm missing a slide here. That's okay. Free Network Foundation also has these five steps on the site, which I think really apply. So the first step, I think we already have that going, is internet co-ops, where people just share an internet connection. From there, we progress to a stage where people will not only share an internet connection, but also communicate amongst each other. It's called the digital village step in here, and it's where like a smaller area just meshes the network that they share, and expand its reach. Next thing is to connect all these disparate initiatives, and I think that we're somewhere between the previous step and this one, so that it becomes a larger internet. And at first we will have to use existing infrastructure, I think, tunnels, VPNs, etc. The next logical step is to indeed build our own backbones and, as I said, launch satellites, do what griefy.net is, just put in fiber and then the fifth step is quite an important one as well. Once this is there, access to the network should also be a human right. because, well, you increasingly need it to even participate. You can't even communicate with your government anymore without the internet. So yeah, it makes sense to have that. I'm saying small, well, forget that. We're already not small anymore. There's Freifunk, Wireless Belgium, Griffy. I mean, it's rolling. So yeah, I was going to end up. It won't be one technology, I think. There's lots of technologies here. There's ham radio, there's bouncing signals of the moon or the ionosphere. They all have a role in forming this new internet. And the great thing about not focusing on one single technology, if something happens, chances are that at least one of the methods still is available to communicate, whether it's a natural disaster or a government interfering. The chances are that it survives are higher, and that's also important, I think, especially in disaster. I mean, the same hackerspace I was struck by big tornadoes recently, and well, it was a mess, and everything was down, phones, internet, but it was the ham radio operators that managed to get links up and communicate between the rescue efforts. So that goes to show that it's good to foster all of these technologies. A lot of it is, of course, about decentralizing. I already said that. We do not have one institute that will determine, set the terms, define all the numbers and assign them to parties. Decentralized DNS, I think it's already there. There's several initiatives that do it. Decentralized search engines, there's, for example, Yahtzee, who does exactly that. They have a distributed network that crawls sites and indexes them and stores them distributed. So if a few nodes go down, it still works. And that also decreases the grip that malicious elements can have on the network. Which is, I think, essential to going on with this. And I think that's sort of the end of it. Yeah, so I think we learned a lot in the, 30, 40 years? When we first built the internet and expanded it. I mean, I don't know how the internet that I envision will be exactly. I have an inkling. I mean, I have some ideas. But I think it's mostly about looking what's out there already and getting people to talk together. I mean, I know we together are a smart bunch indeed. And when a smart bunch puts their minds to it, things happen, and things happen fast. Look at the internet. It's a relatively short time, but it has totally conquered the world. So, thanks for listening to this obituary of the old internet. And, as far as I'm concerned, the internet is dead. Long live the internet.
www.selbstzerstörung-in-nur-3-schritten.de und schon geht es los. Die Bits und Bytes zerstreuen sich in digitalen Codes. Alles wirkt gleich blau und gräulich. Kein Neongitter aus der Matrix vor den Augen. Nein, nur ein Binärgewitter. Weiter bis gar nicht. Ich möchte schreien. BIOS, Astronauten laden ein. Zum Stell dich ein, stell dich drauf ein. Alles, was ich sagen will, gib jetzt das Passwort ein. Zwischen den Computern gibt es eine Welt, eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Der Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte. Allein auf Reise unter Millionen von Benutzern. Ich lieb das leise Modem klackern, wenn die Verbindungen kaputt sind. Bleib ich immer noch
gespeichert. Chaos Communication Camp 2011.
Start mich nochmal, reboot alles. Bleib am Joystick, ich bin fleißig.
Das war der Vortrag A Modern Manifest of Cyberspace. Das Internet ist tot, lang lebe das Internet. Das Internet fällt ja zunehmend unter Kontrolle und Restriktionen von Regierungen und multinationalen Konzernen. Internet-Connections werden gefiltert und zensiert, nicht nur in China, auch in westlichen Ländern, Kanada, Australien und auch in Deutschland. mit der Content-Industrie und ja, da ging es um den Vortrag drum. Einige Varianten wurden vorgestellt, wie man dem Ganzen vorbeugen kann, was man dagegen machen kann. Nicht nur zum Beispiel, indem man zu Freunden geht, einfach mit einem USB-Stick mal lecker Essen kocht und es sich einen schönen Abend macht und zwischendurch natürlich Daten kopiert von USB-Stick auf Festplatte und so. Da braucht man gar kein Internet dazu und andere Sachen wurden hier gelobt, zum Beispiel auch das Freifunknetz. Könnt ihr hier in Leipzig auch direkt mitmachen, also hier nochmal die Aufforderung, macht bei Freifunk Leipzig mit. Das sind so Wireless-WLAN-Router, die nicht verschlüsselt sind, sondern einfach mit dem Router von der anderen Straßenseite kommunizieren können und dadurch bauen wir ein eigenständiges Netzwerk auf, wo auch Daten übertragen werden können, andere Leute auch Internet von euch bekommen können. Ja, weiter geht's hier Chaos Communication Camp mäßig mit dem nächsten Vortrag. Zwischendurch noch hier das Lied zu Ende von Stony Mo.
Bleib am Joystick, ich bin fleißig. Dann geht's wieder los. Ich geb die URL ein. Mach mich auf den Weg und leb. Mein komprimiertes Dasein. Zwischen den Computern gibt es eine Welt, eine Datenautobahn, kein Rastplatz, wo man hält. Der Anhalter durchs Netz, es zählt weder Raum noch Zeit. Ich frag mich, wo bin ich jetzt? Ein Traum in Gigabyte. Download läuft, doch irgendetwas hier ist faul. Mir schläft der Traffic ein, warum? Ich weiß es nicht genau, der geht in die Knie, kommt zum Erliegen und zum Stehen um.
Zwischen den Computern hier Stony Mo mit Musik von seinem neuesten Album Rotationslatenzzeit. Entschuldigung. Und der nächste Vortrag hier vom Chaos Communication Camp, wo wir reinhören werden, ist die Strutkatzki-Brüder oder das homöostatische Weltbild. Das war ein audiovisuelles Live-Hörspiel. Wir können da leider nur kurz reinhören, weil wir haben ja keine Zeit. Wisst ihr?
Ein autobiografischer Roman geplant.
Aber die Brüder konnten sich nicht dazu durchringen, das Manuskript an einen Verlag zu schicken. Zu düster war ihnen die Geschichte des Schriftstellerkollegen Wassily Grossmann in Erinnerung. Dessen Roman Leben und Schicksal wurde aus der Redaktion der Zeitschrift Snamja an die Behörden weitergereicht und verschwand. Glücklicherweise tauchte dann doch noch eine Kopie des Manuskripts auf, sonst wäre dieser Roman aus der Geschichte getilgt worden. Diese Episode hatten die Strugatskis als Warnung verstanden. Sie ließen zwei Kopien ihres Manuskripts verstecken, ohne Hoffnung, dass das Experiment je verlegt würde.
Noch während der Arbeiten an diesem Buch platzte es aus Arkadi bei einem ihrer abendlichen Spaziergänge heraus.
Bititzki, wir sollten unsere Scheu ganz ablegen. Wir sind zu lange hier, als dass uns die Geschichte noch etwas anhaben kann. Folgende Idee. Außerirdische hinterlassen Müll, der technologische Gefahren für die Menschen birgt. Und Zonen, in denen der Müll verteilt ist...
Guter Freund, ich verstehe, was du meinst. Aber ist das nicht zu gewagt? Einen Fluchtversuch konnten wir noch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs erklären. Aber das hier?
In Fluchtversuch hatten wir auch Müll von Außerirdischen auf einem Planeten. Das Bild ist gar nicht so abwegig. Wir sollten nur die Handlung etwas verlagern. Ich würde sagen, sie kann ruhig auf der Erde spielen. und den Fokus auf das Innenleben der Menschen legen. Wenn wir etwas schreiben, womit sich die Menschen identifizieren, haben wir gute Chancen, dass sie verstehen, dass sie in Gefahr sind.
Der erste Eintrag im Arbeitstagebuch sah folgendermaßen aus. Der Affe und die Konservendose. 30 Jahre nach einem Besuch von Außerirdischen wird auf den Kram, den sie zurückgelassen haben, Jagd gemacht. Die Dinge werden gesucht und erforscht. Sie rufen Unglücksdinge hervor.
Erst ein Jahr später entwickelten sie eine Geschichte daraus und wählten für die unglückseligen Schatzsucher einen Namen. Stalker. Der Begriff ging in die russische Sprache ein. Der Roman mit dem Titel Picknick am Wegesrand erzeugte mehr Aufmerksamkeit als ihre bis dahin verfassten Werke. Stanisław Lem, ein guter Brieffreund Arkadis, rezensierte den Roman.
Dr. Pillmann benutzt für die Menschheit den physikalischen Begriff des stationären Systems. Übersetzt in die Sprache eines Historikers bedeutet das, dass der Kontakt mit Aliens den Lauf der Geschichte nicht beeinflussen kann, solange es keine globale Katastrophe ist, da die Menschheit nicht in der Lage ist, aus der eigenen Geschichte beeinflusst von kosmischen Machenschaften in eine ganz andere Geschichte hineinzuspringen. Die Science Fiction hat bisher in ihrer Gier nach Sensation diesen Aspekt völlig ignoriert. In Picknick am Wegesrand aber geht es eben nicht um die Landung als ein seltsames Ereignis, sondern um ein Gedankenexperiment im Sinne einer experimentellen Philosophie der Geschichte. Und das ist der wahre Wert dieses Buches.
Die Strugatskis und Lem verband aber mehr als nur eine Brieffreundschaft. Zu Anfang ihrer Schriftstellerkarriere schafften sie mit einer Prise Optimismus fantastische Welten, in denen am Ende der Kommunismus als logische Konsequenz herrschte. Doch wie auch Lem verloren die Brüder bald ihre positive Einstellung. Der reale Sozialismus entbehrte jeder Fantastik, die sich die Schriftsteller immer gewünscht hatten. Arkadi pflegte über Lem zu sagen:
Ein Mann. Nicht weniger bösartig als wir.
Der Roman inspirierte aber nicht nur Schriftsteller.
Endlich haben wir Glück, guter Freund. Picknick am Wegesrand soll verfilmt werden, und zwar von keinem Geringeren als von Andrei Tarkowski. Die Mühe hat sich gelohnt. Es ist eine große Ehre, mit diesem Genie zusammenzuarbeiten.
Aber die Geschichte ist die Geschichte.
Das Drehbuch von Stalker wurde innerhalb von 3 Jahren mehrfach umgeschrieben. Als die Dreharbeiten beginnen sollten, gab es am Set ein Erdbeben, das den Beginn verzögerte. Als die Arbeiten dann schließlich liefen, führte Tarkowskis Perfektionismus dazu, dass Szenen immer wieder verändert werden mussten, wodurch das Budget hoffnungslos überzogen wurde.
Endlich war der Film fertig gedreht, alle Szenen waren im Kasten. Nun musste er nur noch entwickelt werden. Dies sollte im Labor Mosfilm geschehen. Doch dann geschah ein Debakel. Von den ursprünglich 10.000 Metern gedrehten Materials gingen 6.000 Meter unwiederbringlich verloren. Tarkowski musste große Teile noch einmal drehen.
Auch der zweite Anlauf Tarkowskis stand unter keinem guten Stern. Nicht nur, dass er völlig unzufrieden war, er erlitt während der Dreharbeiten auch einen Herzinfarkt. Schließlich drehte er mit einem dritten Team innerhalb eines halben Jahres eine komplett neue Fassung. Der Science-Fiction-Charakter war inzwischen jedoch irgendwo zwischen den Katastrophen auf der Strecke geblieben.
Es schien, als sei Stalker vom Unglück verfolgt. Die wichtigsten Beteiligten starben früh. Die Bildredakteurin Lyudmila Fejginova verbrannte zusammen mit ihrer Arbeit. Und auch die Schauspieler Anatoly Solonizin und Nikolai Grinko sowie Andrei Tarkowski selbst starben relativ jung.
Aber das war längst nicht alles, was die Geschichte zu bieten hatte. Schon als die Brüder versucht hatten, den Roman zu veröffentlichen, erwarteten sie Hindernisse.
Zwar gelang es, die Geschichte bei der Leningrader Zeitschrift Aurora unterzubringen, Aber eigentlich sollte eine Veröffentlichung im Verlag Molodaja Gvardija in dem Band Unverhoffte Begegnungen erfolgen. Doch der Verlag weigerte sich plötzlich aus unerklärlichen Gründen.
Akkadi erfuhr von Bella Klujewa, unserer Lektorin bei Molodaja Gvardija, dass die stellvertretende Cheflektorin sie beauftragt hatte, die Autorin möglichst diplomatisch über die Ablehnung zu informieren. Vorgeblich wegen Erschöpfung des Papierkontingents. In Wahrheit aber hatte irgendjemand da oben in der Verlagsdirektion bestimmt, dass man mit den Strogatzkis bis auf Weiteres nichts zu tun haben wollte.
Immer wieder änderte der Verlag seine Meinung, änderte den Vertrag, forderte absurde Streichungen, wie beispielsweise die der auferstandenen Toten. Sobald von Kirill Panow die Rede war, sollte das Wort sowjetisch eingesetzt oder insgesamt die düstere Stimmung entfernt werden.
Die Anmerkungen des Lektorats zur Sprache des Romans umfassten 18 Seiten und sind in verschiedene Abteilungen gegliedert. Anmerkungen zum amoralischen Verhalten der Romanfiguren, insgesamt 93, Anmerkungen zu physischer Gewalt, 36, und Anmerkungen zu vulgären und Jargonausdrücken, 251. Wir glaubten damals aufrichtig, unsere Lektoren hätten einfach nur Angst vor der Obrigkeit und wollten sich keine Blöße geben, indem sie einmal ein zweifelhaftes Werk von sehr zweifelhaften Autoren veröffentlichten.
Doch nicht die Ideologie des Romans war das Problem, sondern die transportierten Bilder und die Sprache.
Die Sprache sollte möglichst farblos, glatt und gelackt sein. Fantastik musste unbedingt fantastisch sein. Und durfte auf gar keinen Fall mit der groben, aufdringlichen und grausamen Wirklichkeit in Berührung kommen. Sie wollten den Leser vor der Wirklichkeit bewahren.
Ja, die Helden eines Werkes durften nicht gehen, sondern schreiten. Nicht etwas sagen, sondern äußern. Und auf keinen Fall schreien, höchstens ausrufen.
Nach jahrelangem Streit mit über 200 Seiten Korrespondenz, die zwischen den Strogatzkis, dem Zentralkomitee der KPDSU und dem Verlag hin und her geschickt wurden, erschien der Band Unverhoffte Begegnungen im Herbst 1980. 8 Jahre nach der Fertigstellung.
Verstümmelt, kaputt zensiert, elend. Von der ursprünglichen Version des Bandes war nur noch die dritte Zivilisation enthalten. Das Hotel zum verunglückten Bergsteiger war schon 5 Jahre vorher irgendwo auf den Schlachtfeldern verloren gegangen. Ja, ein Picknick am Wegesrand durch die verschiedenen Redaktionen derart entstellt, dass die Autoren keine Lust mehr hatten, es zu lesen oder auch nur durchzublättern.
Trotz dieser lebendigen Schilderungen ist es heutzutage auch für russische Leser kaum vorstellbar, wie absurd und schwierig sich eine Veröffentlichung Mitte der 70er Jahre in der damaligen Sowjetunion darstellte. Wie gnadenlos Werke verkrüppelt wurden.
Es war eine schwankende Brücke, auf die sich jeder Schriftsteller mit Selbstachtung voranarbeiten musste. Ja, ein Schritt zu weit nach rechts, dort erwartete ein Paragraph 70 des Strafgesetzbuches, Prozess, Lager, Irrenhaus. Im günstigsten Fall der Eintrag in die schwarze Liste, womit man dann an die 10 Jahre aus dem Literaturbetrieb ausgesperrt war. Ja, war ein Schritt zu weit nach links, man fand sich in den Armen der Banditen und Nichtskönner wieder. Als Verräter an der eigenen Sache mit einem Gummigewissen, ein Judas, der die verfluchten Silberlinge zählte.
Aber die Strogatzki-Brüder schafften die Gratwanderung. Sie konnten irgendwie publizieren und wurden von ihrem Publikum verehrt, in der Sowjetunion sogar vergöttert. Allein in Russland betragen die Auflagen ihrer Bücher bis heute nahezu 50 Millionen.
Doch trotz ihres Ruhms und hartnäckiger Gerüchte waren sie keine Millionäre. Weit gefehlt. Boris erinnert sich...
Es gab Zeiten, in denen wir die meistveröffentlichten Autoren der Sowjetunion waren. Der Staat hat mit uns 20 bis 25.000 Dollar, US-Dollar, jährlich verdient. Und was haben wir bekommen? Ein Fünftel davon in Zertifikaten. Mussten das auch noch brüderlich teilen.
Die Strogatzki-Brüder oder das homöostatische Weltbild. Ein Vortrag vom Chaos Communication Camp 2011.
Hey! Wir retten. Hallo.
Geht überhaupt nicht. Ein ganz komischer Hüpfer. Ich esse ein ganz komischer Fleischschmierglitzermann.
Hey,
vielleicht mal.
Wer du bist, hab ich gefragt.
Ich bin. Der Virus Maximus. Ich komm durch deine Firewall heut Nacht. Ich bin der Virus Maximus. Aus dem Nichts, aus dem Gleichgewicht gebracht.
Und der letzte Vortrag, den wir hier noch kurz anspielen können, ist die psychologischen Grundlagen des Social Engineerings. Es geht hier, ich glaube, wir steigen auch relativ in der Mitte ein, um Konsistenz und so.
Und dein Verstand ist mein Ziel.
Im Prinzip Commitment und Konsistenz, das kennt der ein oder andere Informatiker, insbesondere die Datenbanker sicherlich auch, hat in der Psychologie aber eine etwas andere Bedeutung. Konsistenz bedeutet hier, dass sich jemand wie erwartungsgemäß oder wie angekündigt verhält. Das heißt also, wenn ich irgendwie eine Aussage tätige, dass ich etwas tue, dann erledige ich das auch. Wenn ich beispielsweise auch durch mein Aussehen, durch mein Auftreten irgendetwas kommuniziere, dann erwarten die Leute auch, dass ich mich entsprechend dieser Kommunikation verhalten werde. Wenn ich hier also mit einer Feuerwehruniform rumlaufe, dann gehen die Leute in der Regel davon aus, dass ich Feuerwehrmann bin. Genauso, wenn ich mit einer Bankkaufmann-Uniform, sprich mit Anzug, Krawatte, ordentlicher Frisur und so weiter rumlaufe, dann nehmen mir die Leute auch eher ab, dass ich Bankkaufmann bin. Ne? Und ich kann eben versuchen, die Leute dann über irgendwelche Tricks und Manipulationen auszunutzen. Wichtig ist, dass der Wunsch nach Konsistenz als zentrale Verhaltensgrundlage betrachtet wird. Also jede Gesellschaft, jede Organisation, egal was es ist, verlangt konsistentes Verhalten. Weil sonst diese ganze Organisation, dieser ganze Verein nicht funktionieren, nicht überleben kann. Konsistenz wird also geschätzt und erwartet. Das wurde wunderbar herausgearbeitet von Niklas Luhmann in seinem Werk Vertrauen als Mittel zur Reduktion sozialer Komplexität. Klingt ziemlich kompliziert zu lesen, ist es leider auch, ist aber eben sehr gut in der Beschreibung dieser Konsistenz auf sozialem Niveau oder auf sozialer Ebene. Generell ist es so, dass natürlich neben der Erwartung der Konsistenten, des konsistenten Verhaltens, Inkonsistenz als unerwünschtes Verhalten betrachtet wird. Das heißt also, man geht davon aus, dass Leute, die sich inkonsistent verhalten, eine geistige Störung haben, dass sie also nicht ganz dicht sind oder sonst irgendwie betrachtet werden. Das kann man selber mal einfach testen, indem man sich in die Straßenbahn oder in den Bus setzt und einfach mal grundlos anfängt zu lachen. Und dann guckt man mal, wie die Passagiere, die mit einem mitfahren, darauf reagieren. In der Regel werden die solche Inkonsistenz vermuten und vermuten, dass derjenige, der einfach loslacht, irgendwie gestört ist. Das Ganze wurde mit einem, wie ich finde, wunderbaren Experiment überprüft. Und zwar in den jahrelang gepredigt, Chef hat nicht darauf reagiert. Dann sage ich, pass auf, wir machen ein kleines Spielchen. Ich ziehe mal meinen Anzug an, du lädst mich als Experten ein und dann erzähle ich genau das, was du mir sagst. Also der hat mir dann eine Liste gegeben mit den Punkten, die ich erzählen soll. Und dort hatte der Versuchsleiter lediglich Jeans und T-Shirt an. Und da ist dann eben die Zustimmungsrate, also die Rate der Leute, die gedrückt haben, wesentlich runtergegangen. Also allein aufgrund der Tatsache, dass der Versuchsleiter einen weißen Kittel an hatte und ein Klemmbrett dabei hatte, haben die Versuchspersonen wesentlich häufiger diese Schalter gedrückt. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls noch mit reinkommt, ist die Distanz zwischen den Versuchspersonen. Im ersten oder in den ersten Experimenten waren die ja räumlich getrennt. Die zweite Versuchsperson, die Elektroschocks bekommen hat, war in Wirklichkeit natürlich ein Schauspieler und keine arme Versuchsperson, die da gefoltert wurde, sondern der hat das auf Band aufgenommen und dann jedes Mal abgespielt. Der saß in anderen Experimenten dann direkt neben der Originalversuchsperson, der echten Versuchsperson, und dort sinkt dann die Zustimmungsrate auch dramatisch ab. Wenn die Leute sich also in die Augen gucken, wird es offenbar für die Original- oder für die echte Versuchsperson wesentlich schwieriger, auf den Knopf zu drücken. Interessant ist hierbei aber auch, ich weiß nicht, ob wir es zeitlich noch schaffen, das Video zu zeigen, dass die meisten Versuchspersonen sich eigentlich geweigert haben, auf die Knöpfe zu drücken. Das ging sogar so weit, dass einige Versuchspersonen Nervenzusammenbrüche erlitten und katatonisch wurden. Die waren also nicht mehr ansprechbar. Die sind zusammengebrochen, haben geschrien, gekreischt, gelacht, haben irgendwie versucht, diesen psychischen Druck abzubauen, haben aber trotzdem die Befehle des Versuchsleiters weiter ausgeführt. Das heißt also, obwohl sie es eigentlich nicht wollten, obwohl sie dann mit dem Versuchsleiter lamentiert haben, haben sie trotzdem weiter auf den Knopf gedrückt. Und das Ganze wurde dann in einem weiteren Experiment noch dahingehend erweitert, dass der Schauspieler ab einer bestimmten Voltzahl, ich glaube so um die 300 Volt, einen Herzinfarkt vortäuschen sollte. Man sieht dann also im Video, wie er schreit, ich habe einen Herzinfarkt, ich habe ein Herzproblem, bitte hören Sie auf. Und daraufhin tritt dann Stille ein, er antwortet also nicht mehr. Und der Versuchsleiter, die Versuchsperson fragen dann den Versuchsleiter, was sie machen sollen. Und daraufhin sagt der Versuchsleiter, führen Sie das Experiment weiter durch. Ja, aber er reagiert doch nicht. Na, wenn er nicht reagiert, gibt es einen Timeout, bitte drücken Sie den nächsten Knopf. Und die meisten Versuchspersonen haben dann auch wirklich die Knöpfe weiter gedrückt obwohl sie davon ausgehen mussten, dass der Schauspieler bzw. die zweite Versuchsperson einen Herzinfarkt hatte. Weitere Experimente, die sich damit befasst haben, wurden durchgeführt von einem Klassenkameraden von Stanley Milgram, nämlich Philip Zimbardo. Das ebenfalls berühmt-berüchtigte Stanford Prison Experiment, wo im Auftrag der US Navy der Assistenzprofessor Zimbardo in den 70er Jahren ein Gefangenenlager bzw. ein Gefängnis nachgebaut hat und hat dort Studenten eingesperrt und hat dann per Zufallsverfahren ausgelost, wer jetzt in die Gefangenengruppe kommt und wer in die Wärtergruppe kommt. Und das ganze Verfahren eskalierte dann so sehr, dass innerhalb von nicht einmal einer Woche geplant waren, eigentlich 3 Wochen Experimentlänge, dass also nicht mal innerhalb von einer Woche das Ganze abgebrochen werden musste, weil die erste Versuchsperson komplett katatonisch war, war also nicht mehr ansprechbar. Und die Gefangenenwärter angefangen haben, die Gefangenen dort entsprechend zu misshandeln, bis hin zu Vergewaltigungen mit ihren Schlagstöcken und solchen Späßen. Also das Ganze ist wirklich komplett eskaliert und führte dann dazu, dass ich... Philip Zimbardo, Zeit seines Lebens, er ist vor 2-3 Jahren emeritiert worden, aus psychologischer Sicht eben auch mit Gefängnissen und mit solchen Autoritätssituationen auseinandergesetzt hat. Er war dann unter anderem auch Gutachter im amerikanischen Prozess um die Soldaten, die in Abu Ghraib die irakischen Gefangenen misshandelt haben. Ein anderer Punkt oder andere Experimente, die sich mit Autorität befasst haben, sind Affenherden und Karamellbonbons. Es gibt in Japan, im Norden von Japan, so bestimmte Affenarten, ich glaube irgendwelche Makaken oder so, die haben eine sehr strikte Hierarchie. Also die Männchen sind dort sehr hierarchisch aufgestellt. Es gibt wieder das Alpha-Tierchen, das oben sitzt, und dann gibt es weitere hierarchische Ebenen. Und man ist einfach dort zu den Herden gegangen und hat den männlichen Affenmitgliedern Karamellbonbons gegeben. Und diese Affen fahren total auf die Karamellbonbons ab, die finden die also total lecker. Und dann ist man nach einem Jahr wiedergekommen und hat geguckt, wie weit war denn jetzt dieses Verspeisen von Karamellbonbons in der Gruppe verbreitet. Und in den Gruppen, in denen man das Alpha-Tierchen angefixt hat, war diese Karamellbonbons-Verspeisen in der gesamten Gruppe verbreitet. Das heißt also, alle Männchen und alle Weibchen in der Gruppe waren scharf auf die Karamellbonbons. In den Gruppen, in denen man niedrigrangige Tierchen angefixt hatte, wurde das Verhalten nicht so häufig übernommen. Das heißt also, dort waren in der Regel nur 30-40% der Affenherde scharf auf diese Karamellbonbons. Man hat also hier gesehen, dass auch über diese Hierarchie Vorbildverhalten wesentlich häufiger nachgemacht wird. Wenn also das Alpha-Tierchen irgendetwas vormacht, irgendetwas Neues lernt, dann wird dieses von den niedrigrangigeren Tieren wesentlich häufiger und wesentlich sicherer übernommen, als wenn es andersrum läuft. Ja, wichtig ist hier für menschliches Verhalten, wir glauben an Autoritäten, wir glauben an Rollenmodelle und Überraschung hilft. Wenn ich also jemanden in eine Situation bringe, wo er erstmal völlig überrascht ist und nicht mehr entscheiden kann, hilft es ihm, beispielsweise mit Autorität anzusprechen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den epileptischen Anfällen in der Straßenbahn. Die Leute sind verwirrt, wissen nicht, was sie tun sollen und sind dankbar, wenn jemand kommt und das Kommando übernimmt. Und dann kann man die Leute wirklich wunderbar führen. Interessant ist hierbei auch in der Forschung, dass Menschen auf Symbole der Autorität reagieren. Es gibt also Forschung zum Thema Titel, Kleidung und Automobile. Kleidung ist so ein klassisches Beispiel. Es gibt verschiedene Dokumentationen über Hochstapler, die ja auch nur Social Engineering betreiben. Und die haben eben gesagt, das Wichtigste ist gute Kleidung. Also teure Schuhe, teure Frisur und teurer Anzug. Und der Rest ist dann eigentlich ein kleines Problem. Also insbesondere die Leute, die Banken abgezockt haben, haben gesagt, wenn man in die Bank reinläuft und trägt dort eben 2000 Euro Schuhe aus Italien, dann stehen einem sofort alle Türen offen, weil die Banker, die sehen das und gehen davon aus, dass derjenige dann wirklich ein Finanzmogul ist oder Geld hat und entsprechend darüber verfügt. Und die wollen dann nicht mal mehr Sicherheiten haben, ne? Ja, andere Forschung war, ebenfalls in New York hat man Studenten gefragt, folgende Situation, sie stehen an der Ampel, vor ihnen steht ein Auto, das Auto fährt mehrere Sekunden bei Grün nicht weiter. Ab welcher Wartezeit fangen sie an zu hupen? Variation ist, es gibt 2 Automobile, also es gibt jeweils einmal eine große Staatskarosse, die vor ihnen steht, also einen großen, teuren, schwarzen Wagen, und ein anderes Mal steht ein Kleinwagen vor ihnen. Die Studenten haben gesagt in der Befragung, dass sie wesentlich eher den großen Staatskarosse, also den großen teuren Wagen anhupen werden. Das Experiment wurde dann nochmal durchgeführt an der Ampel. Man hat sich also 2 Autos besorgt, hat dann jeweils an der Ampel gewartet und hat dann eben die Zeit gemessen, bis die ersten Huper kamen. Und es war nicht wirklich überraschend für die Psychologen, dass die Leute natürlich den Kleinwagen weggehupt haben und nicht die große Staatskarosse. Weil da sitzt ja ein Alpha-Tierchen drin, jemand, der es geschafft hat, jemand, der wichtig ist. Da traut man sich nicht so leicht dran. Ein anderes Experiment wurde durchgeführt mit Krankenschwestern in Krankenhäusern. Das hat mein Vertrauen in das Gesundheitssystem doch etwas erschüttert. Der erste Punkt war, es gab mal einen Fall, da hat ein Arzt angeordnet, dass die Krankenschwester einem Patienten Ohrentropfen in das rechte Ohr verabreichen sollte. Abgekürzt mit R.ir. Die Krankenschwester hat das nicht richtig gelesen, hat den Punkt übersehen hat Rear gelesen und hat die Ohrentropfen dann rektal verabreicht. Weil hat der Arzt ja so angeordnet. Ein anderer Punkt mit Krankenschwestern, es wurde mal ein Experiment gemacht, da wurde eine Krankenschwester auf Station angerufen. Der Anrufer gab sich als Arzt aus, hat gesagt, wir haben da gerade heute Patienten XY bekommen. Ich habe vergessen, ihm eine Spritze zu verabreichen. Gehen Sie bitte mal ins Medikamentenlager, ziehen Sie 20 Milliliter Östrogen auf und verabreichen Sie das dem Patienten. Die Krankenschwester ist losmarschiert, hat die Spritze fertig gemacht, ist dann zum Patienten ins Zimmer gegangen, wo dann glücklicherweise ein anderer Arzt wartete und die Krankenschwester abgefangen hat. Und er hat ihr gesagt, Sie haben hier mehrere Regeln missachtet. Erstens, Sie haben eine Anweisung per Telefon entgegengenommen. Ist verboten, dürfen Sie nicht machen. Zweitens, der Arzt, der Sie angerufen hat, existiert gar nicht. Das ist ein Versuchsleiter aus der Psychologie, der gerade ein Experiment mit Ihnen macht. Das heißt also, Sie haben sich von einem Arzt Befehl am Telefon geben lassen, der nicht mal existiert. Drittens, das Östrogen, das Medikament, das Sie gerade aufgezogen haben, ist nicht auf unserer Bestandsliste, dürfen Sie nicht verabreichen. Viertens, Östrogen ist nicht mal zugelassen, steht groß auf der Packung drauf. Wieso verabreichen Sie ihm das? Fünftens, und das war das Interessanteste meiner Meinung nach, 20 Milliliter Östrogen sind absolut tödlich. Das heißt also, die Krankenschwester hat aufgrund eines Telefonanrufs eine tödliche Injektion vorbereitet und wäre bereit gewesen, dies dem Patienten zu verabreichen. Und alles nur, weil irgendjemand am Telefon gesagt hat, machen Sie das bitte mal. Und er sich eben dort als Arzt ausgegeben hat. Ja, der sechste Punkt, Sympathie. Sympathie funktioniert auch, wenn man Menschen beeinflussen möchte, denn wir lassen uns eher von Menschen beeinflussen, die wir mögen. Es gibt ja dieses berühmte ein Rat unter Freunden, ich bin doch dein Freund, hör doch mal auf mich. Oder als Marketingmasche wird das gern gemacht. Also man sieht das gerne insbesondere bei Produkten wie Dove oder bei irgendwelchen Shampoos und diesen Activia-Joghurts für Frauen, wo dann immer so gesagt wird, 90% aller Testerinnen würden das Produkt ihrer Freundin empfehlen oder so etwas, wo also hier versucht wird, über diese Sympathiemasche ranzutreten. Die Forschung interessiert sich jetzt natürlich für die Frage, warum finden wir Menschen sympathisch oder wie kann ich jemand anderem sympathisch erscheinen? Erster Punkt, physische Attraktivität. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Ja? Das ist der sogenannte Halos-Effekt, also Personen, die besonders gut aussehen, die also als sexuell attraktiv wahrgenommen werden, egal ob Mann oder Frau, werden besser benotet, kriegen bessere Jobangebote, verdienen mehr, die haben also wesentlich mehr Erfolg in ihrem Leben. Zweiter Punkt ist Ähnlichkeit. Wir hatten das vorhin schon mit dem Experiment in Berkeley, wo der Student oder der Assistent einmal als Hippie und einmal als Konservativer losgezogen ist. Es gab dort ein anderes Experiment mit Fotos von Versuchspersonen. Man hat also Versuchspersonen eingeladen und ihre Familie und hat die dann Fotos der Versuchspersonen vorgelegt und hat sie dann gefragt, welches der beiden Fotos denn jetzt das attraktivere ist. Die Angehörigen der Versuchsperson haben immer das normale Foto genommen. Die Versuchspersonen selber haben immer das gespiegelte Foto genommen. Und dann hat man versucht herauszufinden, woran das liegt. Das ist ganz einfach. Die Versuchsperson sieht sich ja selbst nur im Spiegel. Und deswegen findet sie natürlich das gespiegelte Foto als ihr wesentlich ähnlicher. Und damit hat man eben nachweisen können, dass Ähnlichkeit auch auf Sympathie bzw. Sympathie durch Ähnlichkeit hervorgerufen werden kann. Ein anderer Punkt ist, jemand, dem ich sympathisch bin, finde ich selber auch sympathisch. Wenn mir also sagt, dass er mich ganz toll findet, mir Komplimente macht, mir Sympathie entgegenbringt, mir Liebe vorgaukelt oder irgendwie sowas, der ist mir auch erstmal wesentlich sympathischer. Egal, ob ich jetzt irgendwie in die Person verliebt bin, ob ich was von der will oder ob mir das völlig egal ist, sie ist mir einfach erstmal sympathischer. Das wurde natürlich auch massiv ausgenutzt vom Ministerium für Staatssicherheit durch die sogenannten Romeo-Agenten. Man hat also in den 60er Jahren junge Männer zusammen gecastet nach den Vorlieben der Ehefrauen von Wirtschaftsbossen, ne, die ja in der Regel einsam zu Hause saßen. Und hat dann diese Romeo-Agenten entsprechend als perfekten Liebhaber auf diese Frau ausgebildet und trainiert und hat sie auf die Frauen angesetzt. Und das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, weil sie eben ganz genau wussten, welche Vorlieben die haben, wie sie den Komplimente machen müssen, wie sie ihnen sympathisch erscheinen können. Das war also von vornherein eine komplett durchdachte und gesteuerte Geschichte, die wunderbar funktioniert hat. Ein anderer Punkt, Konditionierung und Assoziation. Kennt jemand den Namen Pavlov? Wie ich sehe, seid ihr alle schon konditioniert und assoziiert? Ich muss das also nicht weiter erklären. Konditionierung, Assoziation ist natürlich ein Lernverhalten des Menschen. Ne? Man verbindet Dinge miteinander. Und wenn ich einmal irgendetwas mit Sympathie verbunden habe, dann überträgt sich das gerne auch auf Gruppenangehörige. Also wenn mir einmal beispielsweise ein Polizist sehr hilfreich gegenüber war, dann finde ich Polizisten wesentlich sympathischer. Also wenn meine erste Begegnung mit einem Polizisten darin liegt, dass ich von ihm niedergeknüppelt werde, weil dann finde ich die anderen Polizisten eben weniger sympathisch. Und das lässt sich eben auf alles andere auch übertragen. Ein weiterer Punkt, der beim Social Engineering eigentlich nicht so sinnvoll ist, aber in der Forschung auch untersucht wurde, von Muzaffer Sherif in den 60er Jahren. Der hat sich sehr stark mit Rassismusforschung auseinandergesetzt und er hat herausgefunden, wenn man zusammenarbeitet und erfolgreich ist, dann wird man sich wesentlich sympathischer. Und das Wichtige ist also hier der Punkt, erfolgreich sein. Einfach nur zusammenarbeiten reicht nicht, man muss auch Erfolg haben, weil dieser Erfolg dann quasi alles andere so als Halo-Effekt überstrahlt und damit eben auch die Person einem wesentlich sympathischer ist. Gut, und damit sind wir dann auch schon bei den fast letzten Folien, gut in der Zeit. Knappheit. Ja, Knappheit, wenn etwas knapp ist, ist es natürlich für mich besonders wertvoll, will ich haben. Beispiele in der Werbung, limitierte Ausgaben, Special Limited Edition, begrenzte Angebote. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren Timelife Werbung für irgendwelche CDs macht, die es garantiert nur noch diese Woche geben wird. Das läuft schon seit 20 Jahren. Immer derselbe Werbespot, immer dieselbe Ankündigung, nur noch kurzer Zeit erhältlich, funktioniert offenbar. Zensur, wenn etwas zensiert wird, wird es besonders beliebt. Ne? Also es gab Freunde von Freunden von mir, die früher solche Spiele gespielt haben und die fanden die nach eigenen Aussagen besonders interessant, als bekannt wurde, dass die ja verboten sind, weil da wurden sie echt der Hit auf dem Schulhof. Es gibt also auch durchaus Szenen, wie zum Beispiel, wo es um Horrorfilme geht oder um solche Splatter-Movies oder Splatter-Spiele, wo eine Zensur oder ein Verbot bzw. so ein FSK 18-Schild natürlich auch als Qualitätssiegel empfunden wird. Niemand würde einen Horrorfilm kaufen, der FSK 6 ist. Das geht einfach irgendwo nicht. Und dasselbe Prinzip wird natürlich auch in der Wirtschaft ausgenutzt, eBay und Auktionen. Bei Auktionen geben die Leute in der Regel wesentlich mehr Geld aus, als wenn sie das ganz normal im Laden kaufen würden. Ne? Weil man natürlich dann auch den Drang hat, es wird knapp, da kommt jemand anderes, der schnappt mir das Ding weg, ich muss jetzt nochmal schnell bieten. Und deswegen kommt es dort zu Auktionen, wo eben Sachen für Geldmengen weggehen, die eigentlich völlig unrealistisch sind. Das weiß eBay natürlich auch und damit verdienen die natürlich auch ganz gut. Wieso ist Knappheit so ein Problem oder warum führt Knappheit dazu, dass sie das toll finden? Ne? Also generell ist es so, dass Entscheidungsmöglichkeiten als wertvoller gelten, wenn sie weniger verfügbar sind. Das, was ich jeden Tag haben kann, ist nicht so interessant wie das, was es nur an Weihnachten gibt. Ne? Dinge, an die man schwerer rankommt, sind in der Regel wertvoller. Das ist so eine klassische Sache, die sich in der Evolution oder die man in der Evolution gelernt hat. Es gibt ja so ein englisches Sprichwort, dass nur die großen Tiere die saftigen Früchte oben pflücken können. Und das gilt natürlich auch für den Menschen. Das heißt also, wenn ich etwas Arbeit in etwas rein investieren muss, dann ist das für mich wesentlich wertvoller und wird von mir eben wesentlich stärker beachtet. So ein Experiment hat man gemacht mit Keksen, hat man Kekse zum Verkosten gegeben und in einem Keks hat man keinen Zucker und kein Salz drin gehabt. Der schmeckte also irgendwie ziemlich ekelhaft. Auf dem Teller lagen aber nur genau zwei Stück. Auf dem normalen Keks war der ganze Teller voll mit so einem Berg. Und interessanterweise haben die Versuchspersonen den ekelhaft schmeckenden Keks als wesentlich positiver bewertet, weil es eben nur noch zwei Kekse davon gab. Ne? Ist übrigens auch im Marketing bekannt mit dem Namen, also da spielt eine Autorität dran. Es gibt so das Coca-Cola-Paradox im Marketing. Wenn man Colas Geschmackstesten lässt, blind, also die Leute nicht wissen, welche Cola sie testen, dann gewinnt in der Regel Pepsi-Cola. Einzige Ausnahme, ehemalige DDR, da gewinnt Vita-Cola. Wenn man dann allerdings die Cola offen verkosten lässt, dann gewinnt wieder Coca-Cola mit massivem Abstand. Da spielt also diese Marke und das Image extrem mit rein. Und die Unterschiede liegen streckenweise bei 20-30%. Ne? Also das ist nicht wenig. Ein weiterer Punkt ist, wenn man Informationen einschränkt, wollen Menschen diese umso mehr bekommen und schätzen sich auch wertvoller ein. Das Ganze kann man auch als Beraterparadoxon nennen. Ne? Ich hatte mal den Fall bei einem Kumpel in der Firma, die wollten dort bestimmte Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Mein Kumpel hat das Wochen, Monate, Jahre lang gepredigt, Chef hat nicht darauf reagiert. Dann sage ich, pass auf, wir machen ein kleines Spielchen, ich ziehe mal meinen Anzug an, du lädst mich als Experten ein und dann erzähle ich genau das, was du mir sagst. Also der hat mir dann eine Liste gegeben mit den Punkten, die ich erzählen soll. Mein Kumpel war hinterher etwas sauer, weil sein Chef, also ich habe das dann so erzählt und sein Chef hat ihn dann hinterher angeflommt, wieso er diese tollen Sicherheitsmaßnahmen nicht schon längst umgesetzt hat. Also allein aufgrund der Tatsache, dass ich halt eben von außen kam und einen Anzug an hatte, wurde das, was ich sage, da wesentlich wichtiger bewertet und wurde auch umgesetzt. Wenn man sich mit Informationsverarbeitung befasst, aus psychologischer Sicht ist wichtig, dass man niemals einer einzelnen Informationsquelle vertrauen sollte. Das ist so ein Phänomen, damit haben sich Geheimdienste befasst. Wenn also irgendwelche Informationen nur aus einer Quelle kommt, gilt die als wertvoller als das, was man beispielsweise in der Zeitung lesen kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass nur weil das von einem Geheimagenten kommt, dass die Information auch richtiger ist. Ja, und damit sind wir dann mit den sozialpsychologischen Sachen durch. Eine kleine Anmerkung habe ich noch in Richtung biologische Psychologie. Durch die Presse geistert ja das allseits beliebte Kuschelhormon oder Bindungshormon Oxytocin. Oxytocin ist ein sogenanntes endogenes Neuropeptid, das im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus generiert wird. Das wird also im Gehirn erzeugt, wird in der Hypophyse zwischengespeichert. Und die Wirkung von Oxytocin äußert sich darin, dass der Blutdruck gesenkt wird, der Cortisolspiegel sinkt, also Cortisol wird bei Stress ausgeschüttet. Das Ganze wirkt sedierend und verringert den Stress damit. Wichtigste Bedeutung von Oxytocin ist zum einen Auslösen der Geburt. Wenn also die Frau in der Schwangerschaft kurz vor den Wehen ist, wird massiv Oxytocin ausgeschüttet. Dadurch wird der Geburtsprozess eingeleitet.
Chaos Communication Camp 2011. Diesjähriges Motto war ja, dass man doch die Erde vielleicht doch verlässt, weil... Radio Blau hat euch hier innerhalb von 6 Stunden einen kleinen Eindruck vermitteln wollen, was auf dem Chaos Communication Camp 2011 so los war. Alle weiteren Informationen gibt es unter events.ccc.de und alle Vorträge sind demnächst auch unter media.ccc.de runterzuladen, anzuhören, anzuklicken. Viel Spaß damit!